Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Wie geht's dir heute?
Och, es ist ein schöner Sonntag. Ich nutze den natürlich als erstes zum Ausschlafen und als zweites, um nur so ein paar Sachen wegzumachen, die nicht in der Wochenpflicht sozusagen liegen. Also habe ich, das klingt jetzt gar nicht so quarantäniös, das Fahrrad meiner Verlobten flott gemacht. Neuer Schlauch drin, aufgepumpt, Seidel gerichtet, Bremsen justiert und ja, dann radelte sie gleich los.
Und jetzt ist sie weg.
Jetzt ist sie weg, ja. Sie fuhr fort und kam nie wieder. Aha.
Ja, das hoffen wir doch nicht.
Nein, ich glaube, sie ist auch schon wieder auf dem Rückweg. Wir planen hier, wir haben einen kleinen Garten im um das Gebäude herum, so ein Abendpicknick. Und man sucht sich ja so gewisse Routinen jetzt wahrscheinlich. Also viele machen das, so wie ich höre. Und wir machen einmal die Woche zusammen so eine Art, ja, klingt jetzt furchtbar bildungsbürgerlich spießig, aber so eine Art Geschichtskolloquium. Also wo wir so ein bisschen die europäische Geschichte nochmal durchschauen.
Ach ja.
Ja, wir sind beim Neolithikum und der bandkeramischen Zeit. Ich glaube, heute kommen wir in der Bronzezeit an.
Also fangt ihr wirklich, ich hätte jetzt gesagt, bei Adam und Eva an.
Beim Urschleim angefangen, ja. So, da könnte man jetzt natürlich fragen, warum die europäische Geschichte. Es ist halt die für uns präsenteste. Natürlich gehört dann auch trotzdem Ägypten dazu und Babylon und also Zweistromland und sowas. Und auch der Ursprung der Menschheit in Afrika. Aber die ist nun mal so divers und prägend. Aber vielleicht, wenn wir Zeit und Lust haben, ich hoffe, dass ich sie dann nicht langweile irgendwann, dann schauen wir uns auch China und Japan und Amerika an und sowas. Aber da müssen wir jetzt erstmal hinkommen. Und so bis zu einer gewissen Zeit ist das ja auch, passiert ja dann nicht ganz so viel. Wie auf unserem ganz kleinen, sehr diversen Kontinent.
Und lange Zeit ziemlich abgelegenen.
Ja, genau.
Aber über die Bandkeramiker wollte ich auch immer mal mehr erfahren.
Ja, da habe ich ein interessantes Buch, das jetzt nicht die Zeit selber, aber zumindest eine Entwicklung in dieser Zeit sehr genau betrachtet. Und zwar heißt das Die Söhne des Mars von Armin Eich. Ich glaube, der ist Archäologe und es geht eben um die Entwicklung des Krieges von der Sesshaftwertung bis zum Ende der Antike. Und das ist so in der, das war für mich schon sehr interessant zu erfahren, dass der Krieg erst sozusagen eine Erfindung des Sesshaftwerdens ist. Denn wenn man anfängt, etwas zu besitzen, dann kann man auch anfangen, jemandem etwas wegzunehmen. Das war vorher einfach nicht nötig.
Oder sich eben dagegen wehren.
Also wenn du eine ganz kleine Gruppe, und das ist interessant, das klingt erstmal wie fast banal, wenn man das so sagt, aber ich glaube, bewusst hat man das nicht so, dass in der Zeit, wo die Gruppe aus so 7 bis 12 Leuten bestand und man alles, was so weltlicher Besitz, würden wir heute sagen, ist, man mitschleppen muss und du dann auf eine andere Gruppe triffst, die ein paar Knochen und ein paar Felle mehr hat, dann kannst du überlegen, ob du das Leben deiner kleinen Gruppe gefährdest oder einfach eine Tagesreise weitergehst und da dann deine Ruhe hast und reichlich Ressourcen und so. Also es macht gar keinen Sinn, sich zu bekämpfen, so viel zu der Vorstellung, der Mensch muss des Menschen Wolf sein und das sei bei uns so Instinkt, das ist wenig wahrscheinlich und wenig sinnvoll. Das ist schon spannend.
Oh ja.
Und da hat er sehr ausgiebige Kapitel über die bandkeramische Zeit und die Entwicklung da.
Söhne des Mars von?
Söhne des Mars.
Von?
Auch erst 3, 4 Jahre alt, der Band.
Ja, sag mal, von wem?
Armin Eich.
Armin Eich. Hattest du schon gesagt, ne?
Ja.
Entschuldigung.
Nicht schlimm, ich habe das hier in meinem Handapparat stehen und kann das von hier aus gerade sehen.
Das erinnert mich daran, dass Freunde von mir, die 4 kleine Kinder haben, beziehungsweise die Älteren sind schon gar nicht mehr so klein, die sind schon im Teenageralter, aber die Jüngste ist noch klein. Die haben ja jetzt also Homeoffice und Homeschooling und alles, was man so kennt, das volle Programm. Und die haben sich Folgendes überlegt: Die stellen jeden Tag unter ein bestimmtes Ländermotto. Und dann gibt es, das fängt damit an, dass es dann eben aus diesem Land etwas Typisches zu essen gibt, zu den Mahlzeiten. Und dann gibt es aber auch immer Hintergrundinformationen, dann also gestaffelt, ne? Für die Ältere dann ein bisschen mehr und für die Kleinen ein bisschen abgespecktere Sachen. Und dann halten die ihre Kinder bei Laune, halten sich selber bei Laune und haben noch ein bisschen was Sinnvolles gelernt.
Aber das muss man wollen, ne?
Ja, das ist, hält aber auch, glaube ich, fit. So, wenn man das so jeden Tag sich überlegt, was machen wir morgen?
Ja, ich habe aber auch festgestellt, dass selbst diese Strukturen eine gewisse Disziplin brauchen. So wollen wir ja eigentlich jeden Tag zusammen was spielen, ein Kartenspiel oder was weiß ich, ein ganz einfaches Brettspiel. Aber da hast du manchmal einfach auch keine Lust drauf. Vielleicht ist der Trick, genug Disziplin zu haben, ein Muster zu entwickeln, aber nicht das dogmatische Festhalten daran, wenn es einfach mal nicht passt.
Ja, aber das wird dir ja jeder sagen, der Kinder hat, dass Muster bzw. Rituale ja den Alltag strukturieren und vieles einfacher machen.
Naja, bestimmt. Also eine der entspanntesten Zeiten und nicht, weil da zu wenig Arbeit war, aber in der ich am sozusagen innerlich am ruhigsten und aber auch am produktivsten war das Jahr damals im Kloster. Also zu sagen, wenn es läutet, dann wird der Stift oder die Schubkarre oder was auch immer wird fallen gelassen. Und dann ist jetzt eben eine andere Zeit. Und dann gibt es auch eine Ruhezeit und das ist dann so fertig. Und da gibt es nicht nochmal eben dies und nochmal eben das. Also das, ja, ist vielleicht auch so ein bisschen das. Den Wert von Ritualen, den hat man im Kirchlichen natürlich in besonderer Weise. Und vielleicht ist es da nicht schlecht, auch zu sehen, wie gut, also es ist nicht schlecht, das von früh auf dadurch auch ein bisschen mitzuvermitteln. Struktur halt und Ritual in Liturgie zum Beispiel und Kult, ja. Apropos, da
Apropos.
kommt wieder was. Hoffentlich.
Was hast du?
Da kommt ja bald wieder was, hoffentlich.
Ja, das werden wir sehen.
Ja, zumindest wird ja diskutiert, nicht wahr?
Ja, aber diskutiert wird ja schon lange.
Ja.
Du hast das gestern so schön gesagt. Ich bin kein Biologe und kein Mediziner. Ich äußere mich da nicht mehr zu.
Ich wollte ja gerade drauf kommen. Also jeder, du, ich und alle vermutlich spekulieren ja dann immer gerne und fragen sich oder werden gefragt, sag mal, was meinst du denn? Ja, das kann ich jetzt sagen oder ich kann es auch lassen. Das wird das weder beeinflussen, noch muss ich recht haben. Immer wenn ich es versucht habe, hatte ich eher Unrecht. Also lasse ich es. Und dann wollen wir mal gucken, ne?
Aber wozu wir uns äußern können und was wir in der letzten Folge ja gemacht haben, war der Nihilismus. Und wir haben einige positive Rückmeldungen bekommen, Uwe.
Oh, das ist schön.
Das hat mich sehr gefreut. Auch mit dem Hinweis, dass so ein Format sowas in der Art auch gerne öfter zu machen. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber vielleicht schaffen wir es ja einmal die Woche von unseren Wochensendungen irgendwie so einen thematischen Schwerpunkt zu haben.
Ja, wir haben ja gerade gesagt, dass eine gewisse Struktur nicht schlecht ist und dann gehört eben zusätzlich da noch eine gewisse Vorbereitung
Ja.
dazu. Das kann uns sogar eher noch helfen, ja?
Genau. Aber du wolltest zum Nachgang unserer Folge von Freitag über den optimistischen Nihilismus noch was loswerden.
Ja, ich habe mich natürlich in dem Zusammenhang auch noch mal ein bisschen beschaut und belesen und meine festgestellt zu haben, dass insgesamt der Nihilismus nicht mehr besonders, also das hatten wir ja schon gesagt, nicht mehr besonders rezipiert wird, aber er auch in der heutigen Bewertung ja benutze jetzt mal ein hartes Wort, eher wertlos betrachtet wird, weil er natürlich auch kein Angebot macht, zum Beispiel für eine funktionierende Gesellschaft. Und da, wo das übertragen wird, da muss man wirklich sagen, das willst du nicht. und da bin ich gestoßen, und du kanntest ihn schon, hast du gesagt?
Ja, der ist ja ein Bonner Wissenschaftler.
Ja, an der Universität Bonn.
Ja.
Professor Markus Gabriel.
Ja, genau.
Und der hat sich ja zum Nihilismus auch geäußert, gerne geäußert, und versucht den eben auch, wie soll ich sagen, einzufangen im Sinne einer Bewertung, wie ist der zu sehen und wie ist der vor allem zu überwinden. Also auch Denke, die damit einhergeht, die ja immer noch nicht fort ist. Also das haben wir ja auch gesagt. Ja, ich musste ehrlich gestehen, ich hatte den gar nicht so auf dem Schirm. Du kanntest den ja.
Ich kenne den, weil er ein interessantes Buch geschrieben hat zu Mind-Brain-Debatte.
Mhm.
Also ein Thema, das wir ja in unseren Folgen auch schon mal angerissen haben, dass der Mensch in dem Sinne gar kein wirkliches Bewusstsein hat und auch keinen freien Willen hat, ja, sondern im Grunde Sklave der chemischen Prozesse ist, die in seinem Körper ablaufen,
ja,
die ihm auch vorgaukeln, er hätte die Möglichkeit, freie Entscheidungen zu treffen.
Ja.
Und da hat er ein Buch zugeschrieben, Ich ist nicht Gehirn. Und das ist auch so geschrieben, dass man jetzt nicht unbedingt auch Philosophie studiert haben muss, um da Gefallen dran zu haben.
Ja, da hatte ich gelesen, das scheint offensichtlich sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen zu haben. Denn die einen sagen, das ist genau das, was man dann braucht. Man nennt das ja populärwissenschaftlich.
Ja.
Und andere sagen, dadurch wird das so ein... fast so eine Straßensprache und banalisiert das Hochkomplexe dann wieder. Ja, ich auch da kann ich mir jetzt noch kein Urteil drüber erlauben. Aber ich erinnere mich zumindest an den Titel, aber das hatte ich ihm nicht zugeordnet und habe es auch nicht gelesen.
Ja.
Das wäre doch interessant. Ich finde ja immer schön, kommt ja auch aus der Philosophie der Gedanke, wenn ich mich über alles täusche und irgendwie Sklave von was bin, dann bin es ja trotzdem immer noch ich, der da getäuscht wird. Und das ist die einzige Sicherheit, ist dieses Ich. Wenn man das jetzt in Frage stellt, das ist ja, was er tut, so habe ich ihn ja auch verstanden und damit ja auch anknüpft an ältere philosophische Schulen und Gedanken, und sagt, ja, wir sind ja nur Sklave unserer Chemie. Ja, wer ist denn da Sklave? Also du kommst nicht umhin, dieses Ich immer noch zu formulieren.
Mhm.
Das finde ich eigentlich ganz beruhigend. Deshalb kann ich da immer relativ gelassen den neuesten, vermeintlich neuesten, tollen Erkenntnissen der Neurowissenschaften entgegensehen.
Ja.
Also egal, was die Jungs raus und Mädels natürlich rausfinden, am Ende bin ich immer noch nicht frei davon, mich als ich zu fühlen und damit irgendwie umgehen zu müssen.
Ja. Und der Markus Gabriel ist in einem, wie sagt man so schön, Think Tank, ich glaube Mitbegründer auch, in Bonn, die sich zum Thema künstliche Intelligenz befassen.
Ach, guck mal, ja. Das ist ja auch für mich wieder sehr interessant.
Ja, das denke ich. Deshalb dachte ich, du hättest dich mit dem schon mal auseinandergesetzt.
Also ich habe den Gedanken schon gehabt, weil er sich ja auch ganz klar geäußert hat, Maschinen werden nie denken können. Das finde ich spannend bei all den Science-Fiction-Klängen, die gerade so durch den Äther zu vernehmen sind, also ob das jetzt unsere Filme und Science-Fiction-Filme und Serien sind, Westwood oder eine Blade Runner oder sowas, oder ob das auch so tolle Silicon Valley-Fantasien sind, mhm, Elon Musk und Ray Kurzweil, die ja sagen, das ist dann vielleicht ist das ja die Lösung hin zur Unsterblichkeit, oder vielleicht überholen wir uns da evolutionär, indem wir Maschinen bauen, die einfach denken und besser sind als wir, gibt es dann eben auch diese Stimmen, die sagen, nee, das kommt nicht.
Ja, aber ich erinnere mich an ein Interview von Professor Gabriel im Deutschlandfunk, das ist schon ein paar Monate her. Da hat er gesagt, natürlich ist künstliche Intelligenz dem Menschen überlegen, und zwar in der einen Aufgabe, für die sie programmiert und konstruiert wurde.
Ja.
Und dann hatte er dieses sehr eingängige Beispiel, ein Aktenordner ist dem Menschen auch darin überlegen, Papier zu halten. Ja?
Richtig.
Das heißt aber, trotzdem muss ich keine Angst haben, dass der Aktenordner irgendwann die Weltherrschaft übernimmt. Richtig. Weil er hat eine Aufgabe, für die wurde er konstruiert und darin ist er sehr gut.
Ja,
wenn man das so.
Ich benutze solche Beispiele dann auch immer. Ich sage das, es gibt so Leute, die können Holz mit dem Handkantenschlag spalten, aber der Rest nimmt dafür doch bitte lieber ein Werkzeug, also eine Axt zum Beispiel beim Holzhacken. Und das ist eben schon immer unsere Eigenschaft gewesen, dass wir uns Dinge herstellen, um unser Leben zu erleichtern. Und künstliche Intelligenz und die Digitalisierung und so weiter, die macht uns ja viele. Wir merken es ja gerade besonders, wie uns das auch hilft. Also man stelle sich vor, so eine Pandemie in den 70ern, erstmal allein die Kommunikation darüber, was wir jetzt tun müssen, und dann, dass wir wenigstens ein bisschen als Hilfe, wenn wir uns schon so nicht live sehen können, uns wenigstens hören und digital sehen können. Das sind ja auch großartige Sachen, aber da werden dann Erwartungen angesetzt. Naja. Und da war der nicht schlecht, der Herr Professor. Ich gucke mir den mal genauer an, und auch für den Martin und mich, die wir uns ja viel gerade mit der Technisierung und der künstlichen Intelligenz beschäftigen, werden wir da mal horchen. Ein Think Tank, weißt du, wie der heißt?
Das haben die in dem Interview gesagt. Ich weiß es jetzt aber nicht mehr im Kopf. Aber das wirst du finden.
Ganz schnell, genau.
Ja.
Ja. Was macht ihr denn noch mit eurem Sonntag?
Nicht mehr.
Nicht? Wir machen jetzt noch ein Picknick.
Also meine Frau ist unterwegs.
Ach so.
Meine Frau ist unterwegs auf dem Kulturland-Wanderweg in Hennef. Und ist heute Abend irgendwann zurück.
Ach, und du bist diesmal nicht mitgewandert?
Nee, ich bin nicht mitgewandert. Ich bin alleine zu Hause mit meinen schon vor einigen Folgen beworbenen und besungenen Klemmbausteinen.
Ja, kommst du da voran?
Ja.
Sehr schön.
Ja, leider viel zu gut. Und dann ist man wieder fertig und dann kann man sich das Modell schön angucken. Und dann überlegt man sich, ob man das nächste kauft.
Das habe ich auch immer bei Puzzeln gedacht. So,
wenn ja, richtig. Es ist im Grunde ja wie ein bisschen wie Puzzle.
Im Grunde genommen, ja. Vielleicht nimmst du es nochmal auseinander.
Ja, das wird schwierig, glaube ich.
Ja. Also da freue ich mich drauf, die mal in Reihe und Glied zu sehen, deine Modelle.
Ja.
Wenn es soweit ist.
Die kommen dann alle in eine schöne Vitrine.
Ah ja. Da könnte man auch eine eigene Folge machen über Vitrinen und Inneneinrichtung.
Ja.
Welche Gedanken man jetzt.
Also wenn das jetzt noch so länger geht, dann müssen wir ja wirklich uns noch ein paar Themen ausdenken.
Ja, nee, es geht. Wir kommen doch immer ganz gut durch, glaube ich.
Aber nochmal der Hinweis. Also wir nehmen uns das gerne vor, einmal die Woche. Wir versuchen es einmal die Woche. Schauen, ob das klappt. Nehmen wir uns ein Thema vor. Vielleicht finden wir auch irgendwie einen Blog dazu oder einen YouTube-Clip, so wie beim letzten Mal, an dem wir das aufhängen können und besprechen das. Oder wenn ihr sagt, ich habe hier mal so eine geistesgeschichtliche Frage, die mich beschäftigt, wie ist das denn, schreibt uns das und wir gehen darauf ein.
Ich habe da mal eine Frage, ja, da würde ich mich drüber freuen.
Ja. Oder?
Ja, dann bis dahin, schönen Restsonntag.
Alles Gute.
Und in die Woche.
Und bleibt gesund.